ARD. Die deutsche Wirtschaft oder die UEFA? Wir schauen mal, wer von der Fußball-Europameisterschaft profitiert.
Mehr Tempo 30 in Städten. Bundestag und Bundesrat haben sich auf neue Regeln geeinigt.
Mangelware Blut, wie das Blutspenden leichter gemacht wird.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Freitag, der 14. Juni. Wir sind Nina Häuser und Lars Sänger. Schönen guten Morgen. Nina, heute Abend geht's ja nun endlich los. Ich fühl's schon, die Fußball-Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland. Wie sieht's mit dir aus? Wo guckst du?
Naja, ich hoffe, ich gucke. Ich bin jetzt eine Woche lang um 2 Uhr morgens aufgestanden. Das heißt, ich hoffe, ich halte bis heute Abend durch, 21 Uhr. Und dann gucke ich aber auch tatsächlich nur zu Hause. Und du, hast du schon Pläne?
Du bestimmt mit Freunden vom Fernseher, aber na klar, ich wäre auch gern live dabei gewesen bei 1-2 Spielen. Ich habe mich auch um Tickets beworben gehabt, aber ich bin eben wie viele andere auch leer ausgegangen.
Ach, vielleicht gar nicht so schlecht mit Blick auf dein Portemonnaie. So ein Ausflug zu einem EM-Spiel, der geht ja ordentlich ins Geld. Allein das Ticket, dann die Anreise, Übernachtung, Essen und vielleicht noch ein Trikot oder ein Schal dazu, da kommt ordentlich was zusammen.
Ja, das stimmt. Die Vernunft spielt da so ein bisschen mit, du hast recht. Aber immerhin rund 12 Millionen Menschen scheint das egal zu sein. So viele sind es nämlich, die während der EM in Deutschland als Gast oder als Gäste erwartet werden. Und diese 12 Millionen Fans, die werden, davon gehen wir jetzt zumindest erstmal aus, jede Menge Geld vermutlich hier lassen.
Sommer, Fußballfieber und Millionen Menschen in Ausnahmestimmung. Das klingt auf jeden Fall danach, dass der Euro bei der Euro locker sitzen könnte. Und das klingt deshalb auch nach einem Riesenschub für unsere Wirtschaft.
Absolut, habe ich bislang auch gedacht und sollte man eigentlich auch meinen, aber das ist tatsächlich ein großer, großer Irrtum. Das zeigen Auswertungen nach vergangenen sportlichen Großevents. Demnach lösen WMs, EMs, Olympia und so weiter, da wo sie ausgerichtet werden, nur selten einen Wirtschaftsboom aus. Oder anders ausgedrückt, Hotels, Restaurants, Kneipen und so weiter machen weniger Reibach als angenommen.
Das haben zum Beispiel gleich mehrere Analysen der WM 2006 in Deutschland bewiesen. Demnach sind damals zwar viele ausländische Fans zu uns gekommen, die haben hier aber viel weniger ausgegeben als vorher gedacht. Und es kommt noch etwas dazu, was Experten Verdrängungseffekt nennen.
Ein Verdrängungseffekt. Das heißt, einerseits kommen zwar Fans an und die lassen auch Geld zum Beispiel in Hotels, aber dafür bleiben andere Gäste in dieser Zeit eben weg. Das Phänomen beschreibt auch Katja Kortmann. Sie leitet ein Hotel in Dortmund.
Wir verjagen in der Zeit natürlich auch unsere ganzen Stammgäste, also Firmenverträge oder sowas. Die meiden natürlich für 4 bis 6 Wochen Dortmund.
Ja, was Katja Kortmann über Dortmund erzählt, das galt und gilt auch anderswo. Zahlen anderer sportlicher Großereignisse der Vergangenheit zeigen jedenfalls, die Übernachtungszahlen, die steigen trotz des Großevents nicht an.
Ja, und wir haben mal geschaut, wie das aktuell aussieht, also so einen kleinen Praxistest gemacht. Und der hat ergeben, wer am Finaltag jetzt noch ein Zimmer in Berlin buchen möchte, kein Problem. Laut Hotel- und Gaststättenverband liegt die Bettenauslastung da gerade mal bei 25%.
Ja gut, Nina, jetzt könnte man ja sagen, Geld wird ja aber nicht nur mit denen verdient, die Tickets haben und irgendwo übernachten müssen. Geld wird ja im Zusammenhang mit der EM auch für andere Dinge ausgegeben. Ja, der eine kauft sich vielleicht einen neuen Fernseher, weil er die Spiele besser sehen will. Der andere lädt zur EM-Grillparty ein und muss deshalb außerplanmäßig zum Großeinkauf. Kurzum, die berühmte Wertschöpfungskette im Zusammenhang mit der Fußball-EM, die ist lang und vielschichtig.
Vergiss das neue DFB-Trikot nicht, ne? Da sind auch gleich mindestens 100 Euro weg.
Aber auch da kein Wirtschaftsboom in Sicht und auch das liegt am sogenannten Verdrängungs- und Umverteilungseffekt. Das heißt, das, was ich zum Beispiel für den neuen Fernseher oder eben für das DFB-Trikot, wer es haben will, ausgebe, das spare ich an anderer Stelle. Man gibt also später einfach weniger aus.
Ja, und wenn das so ist, also wenn die Wirtschaft nicht boomt, dann könnte man sich die Frage stellen, was am Ausrichten einer EM ist dann überhaupt attraktiv? Ja, und da geht es vor allem um die weichen Faktoren. Das heißt zum Beispiel, dass die Städte, in denen die Spiele stattfinden, bekannter werden.
Das Stichwort lautet Imagegewinn. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister zum Beispiel, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, es werden 5 Milliarden Menschen an den Bildschirmen weltweit dieses Turnier sehen. Und das ist für Düsseldorf eine unbezahlbare Imagewerbung.
Und was die Wirtschaft insgesamt angeht, da spielt auch die Psychologie eine große Rolle. Also wenn die DFB-Elf erfolgreich spielt, dann steigt auch die Stimmung in der Bevölkerung. Und da sehen Wirtschaftsexperten tatsächlich einen Zusammenhang. Wenn wir glücklicher und zufriedener sind, dann arbeiten wir auch besser. Sprich, gute Laune kurbelt unsere Wirtschaft an.
Ja, Nina, was halten wir fest? Ne? Die Spielorte, dieses Mal sind es ja 10 in Deutschland, die geben erstmal richtig viel Geld aus, um sich EM-fit zu machen, um sich aufzupeppen, zum Beispiel für die Stadien oder auch für die Fanmeilen. Vielleicht nur eine Zahl an der Stelle. Allein Berlin schätzt seine Kosten auf knapp 84 Millionen Euro, die übrigens aus Steuergeldern finanziert werden. Aber einen Wirtschaftsboom wird in den Spielorten vermutlich das Ganze nicht auslösen.
Ja, aber wenn die DFB-Elf gut Gas gibt und weit kommt, dann geben wir alle auch mehr Gas bei der Arbeit. Aber der ganz große Gewinner ist der Europäische Fußballverband, die UEFA. Die rechnet diesmal mit einem Rekordumsatz von mindestens 2,4 Milliarden Euro. Zum Beispiel aus Ticketeinnahmen, Sponsoring, Erlös von TV-Rechten und so weiter. Was viele nicht wissen, die UEFA, die verdient ja sogar am Public Viewing mit. Denn dafür müssen Veranstalter Lizenzgebühren zahlen.
Also ein sehr umfangreiches Thema und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen tiefer einzusteigen, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Unsere Kollegen vom Wirtschaftspodcast Plus Minus, die haben sich nämlich mal gefragt, ob die Millionen für Stadien und Fanmeilen wirklich gut angelegt sind. Wer profitiert wirklich von der Fußball-EM, heißt die Folge. Und den Link dafür, den gibt's bei uns in den Folgenbeschreibungen.
Unsere Kurznachrichten.
In Mannheim gibt es heute eine große Trauerfeier. Mit der Feier soll an den getöteten Polizisten Ruven L. erinnert werden. Ruven L. war vor 2 Wochen tödlich verletzt worden. Er hatte eine Veranstaltung eines islamfeindlichen Vereins geschützt. Ein aus Afghanistan stammender Mann hatte bei der Veranstaltung Menschen mit einem Messer angegriffen.
Der Papst empfängt heute über 100 Komikerinnen und Komiker. Zu der Audienz kommen lustige Menschen aus der ganzen Welt. Aus Deutschland zum Beispiel Michael Mittermeier und Meltem Kaplan. International bekannter dürften die US-amerikanischen Vertreter Whoopi Goldberg und Jimmy Fallon sein. Nach Vatikanangaben betet Franziskus täglich, Herr, schenk mir Sinn für Humor. Ja, außerdem spricht der Papst heute beim G7-Gipfel mit Regierungschefs großer Industrienationen über künstliche Intelligenz.
Im Bundesrat soll es heute um die Organspende gehen. 8 Bundesländer versuchen nochmal die sogenannte Widerspruchsregelung in Deutschland einzuführen. Das würde bedeuten, dass jeder in Deutschland automatisch ein möglicher Organspender ist, wenn er das nicht bewusst ausschließt. Vor 4 Jahren gab es schon mal den Versuch, im Bundestag diese Regel einzuführen. Das haben die Abgeordneten damals aber abgelehnt. In meinem Vorortdörfchen hier bei Köln, wo ich wohne, da gibt's jede Menge Tempo-30-Zonen an den Kitas und an der Schule, aber auch in vielen Wohngebieten. Und die gute Nachricht ist, das soll für Städte und Kommunen demnächst noch einfacher werden, für Tempo 30 zu sorgen. Bundestag und Bundesrat stimmen heute über eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes ab.
Der Grund für Tempo 30 liegt ja auf der Hand. Es geht natürlich um noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr, zum Beispiel eben rund um Schulen und Kitas. Aber die Frage ist ja, sorgt denn Tempo 30 auch wirklich für mehr Sicherheit?
Ja, und die Antwort ist ganz eindeutig, ja, tut es. Wenn du 50 fährst, ist der Weg doppelt so lang, bis dein Auto steht, wie bei Tempo 30. Bei Tempo 50 sind es knapp 28 Meter, bei Tempo 30 nur noch gut 13 Meter.
Das leuchtet ein, wenn plötzlich jemand auf die Straße läuft, ist der Bremsweg einfach kürzer. Und wie so oft lohnt der Blick an dieser Stelle ins Ausland. In Lyon, das ist die drittgrößte Stadt in Frankreich, ist vor knapp 2 Jahren fast flächendeckend Tempo 30 eingeführt worden. Und seitdem ist die Zahl der Verkehrsunfälle tatsächlich um 1/3 zurückgegangen.
Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, ein Zusammenprall mit einem 50 km/h fahrenden Auto ist für Fußgänger zu 80% tödlich. Bei einem Auto, das 30 km/h fährt, geht ein Unfall immerhin nur in 10% der Fälle tödlich aus.
Also, die Sicherheit im Straßenverkehr spricht eindeutig für Tempo 30 mit der Reform, über die Bundestag und Bundesrat heute abstimmen wollen. Da hatten wir ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Können Stadt- und Gemeindeverwaltungen künftig etwas größere Bereiche zu Tempo 30 Zonen machen? Es bleibt aber dabei, dass die rund um besonders schutzbedürftige Orte sein müssen, also rund um Schulen oder Spielplätze eben oder auch bei Zebrastreifen, die besonders viele benutzen.
Und das ARD-Hauptstadtstudio sagt, das Innovative an den neuen Regeln ist, dass es in Zukunft bei den Tempo-30-Zonen nicht mehr nur darum geht, dass der Verkehr sicher ist. In Zukunft spielen auch der Umweltschutz und die Gesundheit der Menschen eine Rolle. Klar, da, wo die Autos 30 statt 50 fahren, ist die Lärmbelastung nicht so groß und auch die Schadstoffe in der Luft, die gehen zurück, wenn auch nur leicht. Das hat das Umweltbundesamt vor einigen Jahren mal erforscht.
Ja, zusammengefasst bedeutet das für die Kommunen, sie können Tempo 30 einführen, nicht nur, weil es in bestimmten Straßen dann sicherer ist, sondern auch, weil es besser für die Umwelt und die Gesundheit ist. Aber Die Städte können mit den neuen Regeln immer noch nicht ihr ganzes Stadtgebiet zur Tempo-30-Zone machen und auch nicht größere Hauptverkehrsstraßen. Aber genau das wollen viele. Immerhin fast 1100 Städte und Gemeinden haben sich nämlich zusammengetan, und zwar zur Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden. Sie wollen, dass Kommunen völlig frei über die Geschwindigkeitsbegrenzung entscheiden können.
Ja, auch Hilden bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen ist dabei, eine 55.000 Einwohnerstadt. Peter Stuhlträger ist Bau- und Umweltdezernent der Stadt und er hat das Ziel,
dass wir flächendeckend Tempo 30 prüfen können und dort, wo wir es für sinnvoll erachten, auch anordnen und umsetzen können.
Aber bis zur nächsten Bundestagswahl kommt das wohl nicht. Da bleibt wahrscheinlich alles beim alten Bundesverkehrsminister Wissing, nämlich von der FDP. Der hat schon vor einem Jahr gesagt, dass er von Tempo 30 flächendeckend in den Städten nicht zählt. Es gäbe schließlich nicht nur die Menschen, die innerorts unterwegs sind, sondern auch den Durchgangsverkehr. Und der wird durch Tempo 30 aufgehalten, sagt er. Zu wenige Menschen in Deutschland spenden Blut. Diese Schlagzeile wird euch auch heute wieder begegnen. Heute ist nämlich Weltblutspendetag und die zentrale Botschaft lautet, die Zahl der Spender ist deutlich niedriger als noch vor gut 10 Jahren.
Ja, tatsächlich bin ich auch bis vor ungefähr noch 10 Jahren regelmäßig zur Blutspende hier in Köln in der Uniklinik gegangen, aber dann durch meine Schwangerschaften irgendwie ausgestiegen und auch nicht wieder eingestiegen. Blutspenden im Alltag mit Job und Kindern und so irgendwie unterzubringen, das ist leider nicht so einfach. Da kommt das Blutspenden leider echt zu kurz.
Ja, das kenne ich und das kennen sicher auch viele von euch, die uns jetzt zuhören. Wann mitten in der Rush-Hour des Lebens sollen wir auch noch Zeit zum Blutspenden haben, ne?
Ja, das ist ein großes Problem. Das hat auch das Deutsche Rote Kreuz erkannt. Schon seit Jahren versuchen die das anzugehen, unter anderem mit sogenannten Pop-up-Blutspendestationen in Einkaufszentren.
Pop-up-Blutspendestationen. Die sehen aus wie ein ganz normaler Laden mit großer Fensterfront, wobei Pop-up nicht heißt, dass sie nach 3-4 Tagen wieder verschwinden. Nein, die bleiben zum Teil monatelang an Ort und Stelle. Aktuell gibt's Pop-up-Blutspendestationen vor allem in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund, Bochum oder Leverkusen. Es gibt auch in Rheinland-Pfalz einen Pop-up-Store, und zwar in Trier. Hier bei uns in Thüringen, ich sitze ja in Erfurt, habe ich noch keinen gesehen.
Ja, Sabine Flick, die arbeitet in einer Pop-up-Blutspendestation in Leverkusen, in einem Einkaufszentrum. Und das hat ihrer Meinung nach sehr viele Vorteile.
Also im Krankenhaus ist schon diese Sterilität, wenn man ins Krankenhaus reinkommt in dem Sinne. Hier ist es eher aufgelockert. Hier haben sie 2 sehr bequeme Liegen. Viele sagen, das sind so Liegen wie am Kreuzfahrtschiff oder sowas. Also die sind schon exquisiter, bequemer in dem Sinne. Dann geht der Partner mit den Kindern in die Kinderecke und die Partnerin oder so kann spenden. Das ist natürlich der Vorteil hier auch in so einem Einkaufscenter zum Beispiel. Oder man setzt sich nebenan in die Eisdiele oder irgendwie sowas halt.
Wenn Frau Flick vom Blutspenden in so einem Pop-up-Store sozusagen erzählt, klingt das ja fast attraktiv. Mhm. Macht richtig Lust drauf. Also es ist auch eine Idee, die Menschen dort abzuholen, wo sie sowieso gerade sind. Also eben auch keine extra Zeit schaffen müssen, ne, fürs Blutspenden.
Ja, die Zeitersparnis ist auf alle Fälle ein wichtiger Punkt. 33% der Menschen, die schon mal Blut gespendet haben, aber jetzt damit aufgehört haben, die sagen nämlich, ich spende nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr habe. Das hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei einer Umfrage herausgefunden.
Übrigens, die Bereitschaft zum Blutspenden ist auch eine Frage des Alters. Je älter wir nämlich werden, desto weniger von uns spenden Blut. Das liegt natürlich auch daran, dass ältere Menschen leider häufiger krank sind oder eben im Berufsleben stehen und deshalb weniger Zeit haben.
Ja, aber wer geht dann überhaupt noch Blut spenden? Wir haben ja eben schon mal Sabine aus der Pop-up-Blutspende in Leverkusen gehört. Sie sagt, es kommen ganz unterschiedliche Menschen zu ihr.
Ich glaube, kann man nicht so explizit sagen. Könnte man noch nicht mal sagen, es kommen mehr Männer als Frauen zum Beispiel. Männer dürfen 6-mal im Jahr spenden, wir Frauen nur 4-mal im Jahr. Aber deswegen kommt nicht der Mann mehr oder weniger. Und auch alterstechnisch, ein Einkaufscenter sagt man immer, da sind die jungen Leute unterwegs. Aber hier laufen auch, ich sage jetzt mal, mittleren Alters und auch ganz viele ältere Leute vorbei.
Ja, und fürs Rote Kreuz sind die Pop-ups auch nur eine Ergänzung. Ein Teil der Blutspenden kommt nämlich auch zustande, weil zum Beispiel Teams vom Deutschen Roten Kreuz bei Sportvereinen, auf Marktplätzen oder eben auch in Schulen oder an Unis unterwegs sind.
Kenne ich bei uns auch aus dem Dörfchen. Da kommt immer dieser Bus, dieser Blutspendebus vor die Bücherei. Ja, und wir können ja noch mal kurz in die Zukunft schauen, denn möglicherweise gibt es perspektivisch eine Lösung aus dem Labor, und zwar künstliches Blut. Da sind die Forscher zwar noch sehr am Anfang, aber immerhin, es besteht berechtigte Hoffnung.
Ja, in einem Labor in Dresden ist bei Experimenten schon künstliches Blut hergestellt worden. Das klappt aber bislang nur in sehr kleinen Mengen. Konkret haben die Forscher in Dresden von einem Fingerhut voll gesprochen. Und Aufwand und Kosten sind im Moment noch sehr hoch, stehen also in keinem Verhältnis zum Ertrag. Es wird also mindestens noch ein paar Jahre dauern, bis Blutreserven künstlich hergestellt werden können.
Wir sagen für heute danke, dass ihr dabei wart und danke auch für die Unterstützung. War ja für uns beide die erste Woche in diesem neuen Podcast. Wir hoffen, euch hat's gefallen.
Ja, und wir freuen uns natürlich über jedes Abo in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr uns gefunden habt. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis bald. Mein Name ist Lars Sänger.
Und ich bin Nina Häuser. Macht's gut. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.